Hallo, ich bin Klaus-Dieter Böhm. Die mich kennen, wissen es vielleicht, aber wir haben lange Zeit Pause gehabt. Heute bin ich mal wieder im Gespräch, in einer Sendung, die wir seit geraumer Zeit mit Persönlichkeiten durchführen. Und ich freue mich ganz, ganz stark, dass ich Dr. Ute Bergner hier im Gespräch habe. Und sie ist eine Persönlichkeit, die möchte ich vorweg schicken, die ist sehr beeindruckend. Also was ich von dir weiß und was ich, wir sind uns bekannt und wir duzen uns, das ist erst einmal das Erste, dass du Doktor bist, dass du Wissenschaftlerin bist und dass du in der DDR schon wissenschaftlich gearbeitet hast. Dann kam die Wende und du hast dann aus dem wissenschaftlichen Wissen, was dir zur Verfügung stand, hast du das angewendet, hast es auf dem Markt versucht und hast daraus eine Firma entwickelt und diese Firma ist ein Weltmarktführer geworden. Das ist schon mal alleine atemberaubend. Alleine dieser Weg, der mich sehr beeindruckt hat, du beschreibst es auch, dem, dass du deine Erfahrung hast, aber das hat mir zum Beispiel gesagt, siehst du, was mir viele Ostler immer gesagt haben, wir sind auch nicht auf der Wurstsuppe dahergeschwommen, sondern wir haben da was gehabt und das, was du wusstest, was du dir angeeignet hast und was du angewendet hast, hat dazu geführt, dass, das nennt man ja heute Neudeutsch Hidden Champion, dass du mit der Firma jetzt eigentlich wirklich was erreicht hast. Das ist zum Beispiel eine Sache. Dann hast du dich aber schon vor der Wende mit der Politik beschäftigt. Du warst in der LDPD als Liberale, wie die DDR das so betrachtet hat, aber es war im Grunde genommen sozusagen auch Einbindung in die Gesamtpolitik und so weiter, aber hast dich dort engagiert und bist dann nach der Wende sozusagen automatisch in die FDP gekommen und hast dort auch in der Politik dann Erfahrung gesammelt und dann bist du in den Landtag gekommen, weil du gebeten worden bist, ja, die Politik zu befruchten, aber hast festgestellt, ja, eigentlich wollten sie nur meine Bekanntheit, meinen Erfolg und so weiter und wollten ein bisschen ihre eigenen Stimmenanteile erhöhen und hat ja auch erfolgreich funktioniert. In Jena war das eine wichtige Sache. Später ist der Bürgermeister ein FDPler geworden und da hast du auch sozusagen deine Arbeit dazu geleistet. Das ist ein unglaublicher Werdegang. Wir können das auch im Gespräch noch weiter vertiefen, aber da muss ich erstmal aus meiner Sicht sagen, Hochachtung. Ganz große Hochachtung, wie das geht. Und dass du in der Wirtschaft so erfolgreich warst. Und da ist ja die Frage, mal angefangen an dem, was hat dich denn überhaupt bewogen, in diese wissenschaftliche Richtung zu gehen und auch diese tiefschürfenden Erkenntnisse zu gewinnen? Und wer war damals waren die Partner, die Auftraggeber? Was war damals euer Ziel?
Ja, wie bin ich zur Wissenschaft, wie bin ich zur Physik gekommen? Ne? Das ist ja auch etwas, Mädel und Physik gibt es ja eigentlich nicht. Und da muss ich sagen, das war eine meiner ersten Physikstunden in der 7. Klasse. Da hat unser Physiklehrer eine Vakuumglocke gehabt, hat einen verschrumpelten Apfel reingelegt, hat das abgepumpt und der Apfel wurde prall und sah frisch und wie frisch gepflückt aus. Und das hat mich begeistert und habe gesagt, das will ich verstehen, warum ist das so?
Ja.
Ja.
Und hast du es dann auch verstanden?
Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe meinem Papa ganz stolz erzählt, wie toll ich dieses Fach Physik finde. Und da hat er mir gesagt, du Mädel, das ist ganz schön schwer. Und ich habe gesagt, ich will mal Physik studieren. Er sagt, das schaffst du eh nicht. Lag dir das aus dem Kopf? Und dann habe ich gedacht, und dir werde ich es beweisen.
Jetzt ist recht.
Ja.
Genau, das ist so ein, das sieht man ja
So,
auch.
das war das Anstacheln, warum ich dann auch Physik studiert habe. Ich war dann in meiner Jugend, wollte ich dann nochmal Bionik studieren. Das gab es in Ilmenau, wo man biologische Prozesse studiert, also analysieren wollte, um die technisch umsetzen zu können. Das fand ich auch sehr spannend, aber das ist dann auch in der DDR an finanziellen Sachen gescheitert. Mein Vater war Alleinverdiener und wir waren drei Kinder zu Hause und hat gesagt, er kann sich das nicht leisten, das Internat in Ilmenau zu bezahlen und ich soll in Jena studieren. Und dann blieb ich bei der Physik.
Und bei einem Vakuum, weil das ist ja die Ursache auch für die Firma.
Ja, und das ist ja das Interessante. dass sich dann der Bogen irgendwann geschlossen hat zur Vakuumtechnik.
Ja.
Ne? Also ich habe dann während meines Studiums und der Qualifizierungsarbeiten habe ich mich dann im Wesentlichen mit dünnen Schichten befasst und die werden ja im Vakuum aufgebracht. Und das war dann so meine Verbindung zur Vakuumtechnik.
Und soweit ich das nachvollziehen kann, war das der Versuch der DDR, so weltmarktmäßig, also mit Beschichtungen und mit Chips und mit Voraussetzungen zu schaffen, um da selber produktiv werden zu können.
Naja, wir haben ja unter Embargo-Bedingungen gelebt. Das heißt, wir mussten alles selber machen.
Ja.
Und ich muss sagen, ich habe das selber am eigenen Leib erlebt. Dann hatte ich endlich die Wiesen für ein Beschichtungsmaterial für meine Diplomarbeit, ja, freigekämpft.
Ja.
Und ich durfte mir ein Beschichtungsmaterial in den USA bestellen.
Oh.
Und das wurde dann nicht geliefert. Ich bekam dann einen Brief: Solange die Russen in Afghanistan stehen, werden wir das nicht liefern.
Mhm.
Diesen Brief habe ich dummerweise nur über meinen Schreibtisch gehängt. Ich habe ihn nicht aufgehoben. Ich glaube, der wäre heute wahnsinnig interessant,
ja,
zu haben. Aber was hat es mit mir gemacht? Ich hätte die Arbeit, wenn ich das Material gekriegt hätte, hätte ich die Arbeit abgearbeitet und es wäre eine normale Diplomarbeit rausgekommen.
Hm.
So hatte ich eine Herausforderung. Ich brauchte eine andere Lösung. Und ich habe gedanklich den Amerikanern den Stinkefinger gezeigt und habe gesagt, wir sind klug genug, wir finden etwas. Das kam dann, meine Lösung, die ich dann in der Diplomarbeit hatte, wurde dann auch ausgezeichnet als die beste Diplomarbeit meines Jahrgangs, weil ich was Neues, Innovatives gemacht habe. Dank des Embargos der Amerikaner. Sonst wäre ich nie zur Innovation, zu meiner ersten Innovation gezwungen worden.
Ja, Wahnsinn.
Also für,
ja. Na, das ist die Umstände, also Mangel. Und wir haben es ja mit Sanktionen jetzt durchgängig zu tun. In der gesamten Weltpolitik, Russland und so weiter, Sanktionen mussten sich selber neu erfinden und so weiter. Das ist möglicherweise ein Antrieb. Aber das hat bei dir zu Erkenntnissen geführt, dass man auch mit anderen Dingen und eigene Lösungen finden kann. Und das ist letztendlich auch die Grundlage, wahrscheinlich auch die Geburtsstunde dieser erfolgreichen Entwicklung und Forschung innerhalb der Firma.
Ja, das hat zumindest meine Herangehensweise geprägt.
Ja.
Wenn ein Weg nicht geht, gibt es einen anderen.
Genau, optimistisch.
Den muss man dann nur finden.
Genau. Ja, genau, das finden wir. Ja. Ja, wunderbar. Und wie gesagt, großartige Firma, Weltmarktführer in speziellen Anwendungen. Ungewöhnlich, hast dich jetzt zurückgezogen, hast deinen Sohn mit das übergeben und so weiter und hast in der Zeit dich aus der Politik wieder eingearbeitet. Du warst ja nie weg, aber hast dich da dann eingearbeitet und dann wolltest du, nachdem du in den Landtag gekommen bist, ja, da hattest du eigentlich einen Anspruch, so ähnlich wie, naja, vielleicht kann man mal was anders machen.
Ja, vor allen Dingen habe ich ja immer geglaubt, dass die Leute, die in der Politik die Entscheidungen treffen, es nicht besser wissen. Ja? Ich habe mich ja mit Geschichte und Politik eigentlich nur peripher beschäftigt nach der Wende, weil ich hatte mein Business, war da eingebunden und habe letztendlich versucht, mein Business voranzubringen, ja? Und dort Marktlücken zu erkennen und so weiter. Und ja, ich habe daran geglaubt, dass wir ein tolles Grundgesetz haben, dass der Mittelstand das Rückgrat unserer Wirtschaft ist. Ich habe daran geglaubt, dass in diesem Land alle Politiker bemüht sind, das Rückgrat der Wirtschaft zu stärken. Habe aber dann in der Praxis erfahren, dass immer mehr Gesetze verabschiedet wurden, die den Mittelstand Knüppel zwischen die Beine geworfen haben. Ne? Zum Beispiel, was ein Wesensmerkmal des Mittelstands ist, dass der Unternehmer ein sehr gutes Verhältnis zu seinen Mitarbeitern hat. Ne? Und das war mal früher üblich, dass man als Unternehmer seinen Mitarbeitern zur Hochzeit ein Geldgeschenk machen konnte. Ich glaube, 500 D-Mark waren das. Oder zur Geburt der Kinder der Mitarbeiter. Ja, und das war das, was Angela Merkel abgeschafft hat 2005. Und heimlich still und leise, denn wenn wir unseren Mitarbeitern was schenken wollten, hat die Hälfte der Staat kassiert.
Ja.
Ja. Und das ist jetzt nur ein sozialer Aspekt, der da eine Rolle spielt. Aber es gab auch viele andere Gesetze, die den Mittelstand gegängelt haben, wo man eigentlich hoheitliche Aufgaben dem Mittelstand draufdrückt. Zum Beispiel die Exportkontrolle, ne? Dass der Mittelstand, wer im Exportgeschäft tätig ist, verantwortlich ist, ständig die böse Bubenliste der USA, der Europäischen Union und was weiß ich nicht alles zu kontrollieren. Mhm. Und an die darf man nicht liefern. Mhm. Ja, das ist eine unheimliche bürokratische Aufwendung, was man dort machen muss.
Und mit, wenn du das nicht machst, mit Androhung drastischer Strafen?
Nenn ich Androhung, wirst ja beobachtet und dann bist du ja irgendwann fällig, wenn du das nicht einhältst.
Ja.
Und das waren alles so Dinge, wo ich gesagt habe, das stimmt ja irgendwas nicht. Und dann war ich eben, sag mal, viele Jahre im Mittelstandsbeirat des Bundeswirtschaftsministers. Ich glaube, ich habe 3 Bundeswirtschaftsminister kommen und gehen sehen in diesem Beirat. Ich war auch 4 Jahre im Innovationsdialog bei Angela Merkel.
Mhm.
Und da bin ich noch mehr stutzig geworden, weil ich dann gesehen habe, wie eigentlich viele Ebenen miteinander verschränkt sind und man eigentlich gar nicht Interesse hat an dem, was der Mittelstand der Regierungsebene transportieren will.
In diesem Gremium warst du wie lange? 4 Jahre oder so, ne? Bei Frau Merkel?
Bei Frau Merkel war ich 4 Jahre.
Genau, drin, und ja. Du hast dich dann bemüht, weil du glaubtest, dein Wissen, deine Erfahrung mit dem Rückgrat der deutschen Wirtschaft aus dem Mittelstand kommend, eine innovative Frau auch noch, eine innovative Unternehmerin und noch erfolgreich und eine weltmarktführende Position einzunehmen, dass deine Sachkenntnis und dein Wissen gefragt ist und dass man das möglicherweise gerne aufsaugt.
Ja, das habe ich mir eingebildet, obwohl ich damals scherzhaft gesagt habe, wie kommt gerade das Bundeskanzleramt auf mich? Und da habe ich gesagt, die haben mit Sicherheit gegoogelt, Frau Merkel war ja immer für Quoten, ne, und die musste sie an ihrem Gremium erfüllen, Frau, Ostdeutschland und erfolgreicher Mittelständler. Und da gab es nicht so viele. Und da hat sie 3 Quoten mit einer Nase besetzt.
Konnte glänzen.
Ja.
Konnte glänzen, Quote erreicht, Durchschnitt gemacht, abgehakt, fertig. Und dann hast du die Erfahrung machen müssen, du hast dich immer sehr vorbereitet, du hast innovative Ideen eingebracht, du dachtest, die wollen die Information und die Information von der Basis, wie die Wirtschaft denkt, und hast festgestellt, interessiert gar keinen.
Die wollen es gar nicht. Ich habe das sehr ernst genommen, das Beratergremium. Ich habe Professoren aus meiner Branche aus ganz Deutschland zusammengeholt. Ich habe mittelständische Unternehmen zusammengeholt. Wir haben die Meetings vorbereitet. Ich wollte, dass dort nicht nur meine Privatmeinung hinkommt, sondern dass das ein breites Spektrum ist, was ich repräsentiere. Und da habe ich dann festgestellt, dass das überhaupt nicht gewollt war. Und ich weiß noch, damals war der Herr Brüderle Wirtschaftsminister, der saß da auch mit am Tisch. Mhm. Und dem hatte ich das alles vorher mal zugearbeitet und dann sagte, ja, das präsentieren Sie. Und am Ende der Beratung kam er zu mir, na, Frau Bergner, Sie haben doch nichts gesagt. Sag ich, hallo, haben Sie mitgekriegt, dass ich mich x-mal zu Wort gemeldet habe und die Kanzlerin mich absolut übersehen hat. Wenn, dann hätten Sie mir ein Entree verschaffen können zum Reden. Aber ich durfte nicht mehr reden.
Ja, das war jetzt entweder zu innovativ oder neben der Linie.
Und es passte ja auch, offensichtlich nicht.
Ja, du hast auch gemerkt, es ging ja nicht um Mittelstand, es ging um die Großkonzerne. Ja.
Und das war dann auch tatsächlich so, ich habe mich dann so darüber aufgeregt, dass mein Mann mich nicht mehr nach Berlin fahren lassen wollte. Der sagte, ey, du kriegst ja einen Herzkasper, wenn du das machst. Ja. Dann habe ich gesagt, pass auf, ich verspreche dir, ich kriege keinen Herzkasper. Und dann habe ich im Kopf meine Rolle geändert. Dann bin ich nicht mehr nach Berlin gefahren mit der Aufgabe, die ich am Anfang gesehen habe, die Kanzlerin zu beraten, sondern ich habe dann gesagt, ich fahre an den Tisch, wo die Kanzlerin sitzt und ich, Ute Bergner, kriege dieselbe Beratung wie die Kanzlerin Deutschlands. Mhm. Und dann habe ich mich dorthin gesetzt und ganz viel mitgeschrieben und ich habe sehr viel gelernt.
Ja, sehr viel gelernt. Wie der Laden läuft.
Und habe das auch umgesetzt in meinem Unternehmen. Denn in dem Innovationsdialog ging es tatsächlich um 4.0, Industrie 4.0. Das wurde dann zusammen mit SAP ausgearbeitet und dieses Thema durchgesprochen. Und das hat bei mir den Impuls wiedergebracht, dass ich das in meine Firma genommen habe und ich dann mein Team dazu motiviert habe, ich sag mal, die erste Smart Factory in Deutschland zu bauen. Mhm. Ja, daran haben wir gearbeitet und dieser Impuls kam aus dem Innovationsdialog, weil ich dann einfach meine Gedanken wieder geändert habe.
Ja.
Ich bin berufen worden, um die Kanzlerin zu beraten. Sie wollte meinen Rat nicht, das habe ich sehr schnell gesehen. Dann habe ich dann umgedreht und habe ich gesagt, dann sauge ich mal die Beratung und auf, die sie kriegt.
Du warst sozusagen ganz vorne.
Ja.
Ganz vorne mit den Weichenstellungen, die in Zukunft kommen. Und was man erwartet, das war ja nicht nur dummes Geschwätz, sondern das waren ja auch wirklich inhaltliche Fragen, die da diskutiert worden sind. Hast du also profitiert, die Firma hat davon profitiert, die Region hat davon profitiert. Und da war ja dann als nächster Schritt die Frage, mit welcher Form du in die Politik gegangen bist. Da hattest du ja auch den Anspruch, eigentlich was zu verändern. An Demokratie geglaubt, an all das, an Verantwortung des Politikers insgesamt. Und dann entwickelt sich etwas, dass man merkt, da laufen Seilschaften und so, was man der DDR immer unterstellt hat und so weiter. Und die Erfahrung, die war ja auch interessant. Dass du warst ja erstmal Wirtschaftspartei, FDP, ne? Wahrscheinlich auch so aus der inneren Überzeugung. Da ist ja die richtige Geschichte. Ich bin Unternehmer, ich bin Mittelständler, ich bin liberal. Also ich bin jetzt eigentlich in der FDP richtig aufgehoben. Und da haben sie dich geworben, aber du hast gemerkt, das schreibst du ja, dass am Ende war wahrscheinlich auch nur wegen der Bekanntheit, dass du nicht nur in Jena Stimmen gefunden hast, sondern auch überall, weil du im Grunde genommen mit sehr vielen Menschen und einem großen Netzwerk hattest und sehr viel, und die haben es für sich auch nutzen wollen, die FDP einfach hier gut zu platzieren.
Ja, das war für mich auch beeindruckend. Nach der Wahl habe ich tatsächlich eine ganze Menge Briefe gekriegt, wo Menschen mir geschrieben haben, dass sie nur wegen mir zum ersten Mal in ihrem Leben FDP gewählt haben. Mhm. Ja, das ist natürlich auch eine Verpflichtung.
Ja.
Ja, dann, oder dann, wenn man als frisch gebackener Abgeordneter bin ich dann durch die Stadt gegangen und es gab dann irgendwelche Kommentare von Thomas Kemmerich, ne, und die Leute mich fragen, ja, was sagst denn du dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich verrate mich selber oder ich mache Nestbeschmutzung. Mhm. Das geht nicht.
Fraktionszwang, zur Sache stehen, einmal sich entschieden, kannst du nicht dauernd nörgeln.
Ne? Ja, das geht nicht. Also ich wollte immer authentisch sein und ich wollte den Menschen gegenüber nichts vorspielen.
Ne? Ja. Und du hast im Grunde genommen dann gemerkt, was da für Grenzen sind und hast dir Gedanken gemacht über ein anderes Modell, also eine andere Form der demokratischen Beteiligung und so weiter. Du hast da relativ tief wiederum wissenschaftlich orientiert, hast du dich da sehr tief eingearbeitet und hast da sehr viele Sachen da ausgearbeitet.
Das war dann wirklich eine spannende Zeit, weil ich sage ja, ich habe mich vorher mit Staatsrecht und Verfassung und Politikwissenschaften eigentlich nicht beschäftigt. Ne? Ich war normaler Konsument, wie jeder andere auch. Und jetzt hatte ich natürlich eine Verantwortung. Ich musste verstehen, wie das funktioniert und habe dann an der Uni Professoren aufgesucht, die für Politikwissenschaften berufen waren, und habe mit denen meine Gedanken diskutiert, habe gefragt, wie da die aktuelle wissenschaftliche Stand ist, habe von denen Literatur gekriegt, wo ich mich eingelesen habe. Ich habe auch viele, viele Gespräche mit dem Dr. Poschmann, der Leiter der Landtagsverwaltung war, geführt, ein hervorragender Jurist, und ich habe ihm sehr, sehr viel zu verdanken, was ich gelernt habe, und ich hatte auch immer den Eindruck, ihm hat es viel Spaß gemacht, dass plötzlich ein Abgeordneter Fragen
hat. Interessiert.
Ich habe mir dann schon immer die Frage gestellt, ich muss die Einzige gewesen sein, so viel Zeit, wie er sich mit mir beschäftigt hat. Wenn das, sag mal, noch 20 andere Abgeordnete gemacht hätten, die Zeit hätte er gar nicht gehabt. Ne? Und da habe ich unheimlich viel gelernt. Ja? Und dann habe ich eben mir eben auch Gedanken gemacht. Wir hatten ja diese haarscharfen Ergebnisse, keine Mehrheiten im Parlament. Wie kann man Thüringen regierbar machen?
Ja.
Ja? Und auch damals habe ich noch nicht viel Ahnung gehabt, wie zum Beispiel die Demokratie in der Schweiz funktioniert. Ich wusste nur, die haben eine tolle Demokratie, mehr wusste ich nicht. Ne? Ich hatte auch die Erfahrung gemacht, dass Bodo Ramelow zum Beispiel ein Mensch ist, mit dem man sehr sachlich diskutieren kann. Mhm. Ja? Und ich war ja dann auch in diesem Zwiespalt, dass Thomas Kemmerich es abgelehnt hat, mit Bodo Ramelow zu reden, was ich nicht verstanden habe. Ja, wobei ich das dann mitgekriegt habe, die waren sich schon wie Hund und Katze, standen die sich gegenüber, als Bodo Ramelow Gewerkschafter war und er Friseurunternehmer. Ne? Da ja. sind die sich...
Ja, da haben sie schon mal die erste Konfrontation. Der Linke und der Gewerkschafter und so, der soll mir ja. doch... Oder, ja.
Das war offensichtlich so dieser persönliche Hintergrund, der da existiert hat. Aber mein Ziel war immer, Gespräche zu vermitteln, Brücken zu bauen. Mhm. Ja? Und ich hatte damals auch viele Gespräche mit Bodo Ramelow. Und, aber bei Thomas Kemmerich, da war schon eine richtige Mauer im Kopf.
Klar, ja. durch.
Und was ich zum Beispiel schon im Wahlkampf verflucht habe, dann haben die mein Bild genommen, haben eine Zeitungsanzeige gemacht, Ramelow muss weg. Mhm. Mit meinem Namen.
Ja, aber nicht Kopf. Deine Parole.
Aber mich nicht gefragt.
Weil du hast mit ihm ein gutes Verhältnis gehabt, das geht gar nicht.
Also ich habe mich dafür so geschämt, aber was lernen wir in der Wirtschaft, wenn es um Kampf, um was geht? Dann darf man sich innerlich nicht aufreiben. Demzufolge habe ich das geschluckt und da nicht einen Skandal draus gemacht. Denn wir wollten ja gewinnen, wir wollten ja einziehen in den Thüringer Landtag. Aber das war, sag mal, das Erste, wo ich mich sehr, sehr unwohl gefühlt habe.
War eine Belastung. Also das nicht, du wurdest nicht vertreten, du wurdest gebraucht. Du wurdest mit Dingen verbunden, die nicht dein
Ding. Ich wurde missbraucht. Ich wurde benutzt.
Absolut.
Ja? Ja. Mein Name wurde für einen Slogan benutzt, hinter dem ich nicht stehe.
Was wiederum ein Hinweis auf die innerparteiliche Demokratie gilt, dass diese Dinge eigentlich besprochen werden müssen. Die Gesichter, die dazugeklebt werden, die müssen gefragt werden. Das ist das Mindeste eigentlich. Ich will ja auch das unterschreiben und vorher durchgelesen haben, was ich
da gesagt
habe.
Aber nicht, ich schlage die Zeitung auf. Ja.
Warst du fertig?
Und ich war fix und fertig.
Ja, ist klar. Ja. Aber da hast du schon mal eine Erfahrung gemacht, wie das läuft. Also die Fraktionsführung, der Manager oder so, der macht das alles, der bucht das alles. Und sie hatten, so schreibst du wenigstens auch, sie hatten ja schon relativ früh Bedenken, dass du ja nicht so richtig ins Profil passt. Also deine eigenständige Untersuchung, dein Suchen nach wirklicher Demokratie war nicht so angesagt. Du solltest eigentlich nur da sein, möglichst mitstimmen und auch dein Gesicht geben, aber nicht unbedingt deine Meinung dazu bringen.
Ja, aber letztendlich habe ich das Thomas Kemmerich in dem Anwerbegespräch gesagt, ne? Wo ich ihm klar gesagt habe, Herr Kemmerich, Sie wissen schon, dass ich eine andere Auffassung von liberaler Politik habe als Sie. Und wenn Sie mich in Ihr Kernteam holen, holen Sie sich ein Problem rein.
Ja,
Das habe ich ihm so klar gesagt, nur weil ich ja immer jemand bin, der ganz klar formuliert.
Ja.
Dafür gibt es auch viele Fettnäpfchen. Und da hat er ganz souverän geantwortet und hat gesagt, ne, Frau Bergner, wir sind doch Liberale. Genau. Das werden wir doch hinkriegen.
In deiner Erfahrung kannst du sagen, du hast ihm gesagt und er hat gesagt, du hast doch kein Problem. Aber indem sie da dein Gesicht zu einem falschen Parole gemacht haben, hast du das Problem gehabt. Er hat es dir quasi darüber geschoben. Das, was du ihm gesagt hast, ich bin ja anders, hat er gesagt, schaffen wir schon. Wir verbinden sie mit etwas, was sie sowieso nicht ist. Und dann hältst du erstmal den Mund. Also das ist ja das Problem der inneren Disziplin dieser Parteiführung, dass du Fraktionszwänge hast und dass du dann sagst, kannst kein Nestbeschmutzer sein. Das ist ja das ganze Thema. Du hast dich dann auch weiter untersucht, haben wir eigentlich eine Gewaltenteilung? Das war ja auch ein Thema, wo du dich tief eingearbeitet hast. Die Gewaltenteilung, wie ist das denn eigentlich? Wir sagen, ja, Demokratie, das ist alles unabhängig und so weiter und dann stellt man plötzlich fest, ist ja gar nicht so.
Ja, also das war immer was, wo mein Vater von geschwärmt hat, im Westen hat man Gewaltenteilung, ja. Und so ist es ja auch gelehrt worden in der Schule.
Na klar, bis heute.
Aber das ist ja gar nicht so. Also diese unabhängigen drei Säulen, von denen man eigentlich spricht, die sind im Grundgesetz nicht definiert. Die sind zwar in der Thüringer Verfassung definiert, ja, da sind diese drei Säulen explizit genannt. Aber wenn man weiter hinten in der Verfassung liest, dann sieht man in der Aufgabenzuteilung für diese drei Säulen, dass da eine Verschränkung eintritt. Mhm. Und was heißt Verschränkung? Verschränken ist ein Begriff, der aus der Quantenphysik kommt. Der heißt dann eben, dass die Zustände untrennbar miteinander vermischt sind. Mhm. So, und dann wissen wir, wie die drei Säulen funktionieren.
Ja, das ist, und das, interessanterweise war dir das relativ schnell klar. Den meisten ist das bis heute nicht klar. Die glauben nach wie vor an die Unabhängigkeit der Gerichte. Aber dass die letztendlich gewählt werden, dass sie politisch bestimmt werden, das ist den meisten Menschen nicht bekannt. Und deswegen ist das so, dass wir noch eine gewisse Scheininformation haben über das, wie dieses unabhängige System funktioniert. Du hast dann ja in der Folge durchaus jetzt Differenzen gesehen. Ne? Die haben im Grunde genommen deine Intention nicht immer gemacht und du hast auch in der politischen Bearbeitung der Themen dich ja nicht auf das Allgemeine verlassen, sondern du bist dorthin gegangen zu den Leuten. Du bist wegen der Windkraft zum Forst und so weiter und hast ja mit den Leuten geredet. Du hast ja dir dann auch Gedanken gemacht und hast sogar wissenschaftliche Ausarbeitungen für die Frage, wie der Wald gerettet werden kann und so weiter, hast ja alles gemacht. Ja. Was ist denn da die Erfahrung gewesen? Hast du sogar Kampagnen losgetreten?
Naja, ich bin nun nicht so das Alpha-Männchen, was so in die Öffentlichkeit geht. Ne? Ich habe dann eher Beratung gemacht, mich den Diskussionen der Menschen gestellt. Dort ist ja auch viel Fachkompetenz da, gerade in der Windkraftbewegung. Ne? Und habe dann eben meine Aufgabe darin gesehen, diese Fachkompetenz ins Parlament zu bringen. Ich war ja dann irgendwann unabhängige Abgeordnete und habe dann meine Aufgabe gesehen, dass ich die Bürgermeinung ohne Parteifilter in das Parlament reinbringe. Und das war ja eigentlich das Schöne, als fraktionslose Abgeordnete hatte ich im Thüringer Parlament zu jedem Thema 5 Minuten Rederecht. Und da habe ich eben mir... Ich habe das ehrenamtliche Fraktion genannt, Fachleute im Land gesucht, denen ich dann die Themen, die anstanden, zugearbeitet habe und mir dann die Zuarbeiten habe machen lassen. Denn sonst ist das ja gar nicht zu bewältigen. Also ich habe da mitunter 10 Reden in 2,5 Tagen gehalten über die verschiedensten Fachgebiete. Also da müsste man ja so einen Elefantenschädel haben, ne, um das alles bearbeiten zu können. Und darin habe ich dann eigentlich meine Aufgabe gesehen, diese fachkompetenten Meinungen ins Parlament zu bringen.
Ja, das hat mich auch schwer beeindruckt. Das ist aber jetzt schon kleinlaut noch ein Vorgriff zu deiner Entwicklung in der Partei. Aber das war eigentlich ein Glücksumstand, dass da Sachkenntnis durch deine Person ins Parlament reingebracht worden ist. Und insgesamt weiß ich so aus der Diskussion, es gibt eh nur 3 Leute da im Thüringer Landtag, die überhaupt eine freie Rede halten können. Das ist Höcke, Ramelow und Moring. Und insofern ist da sonst viel Geschwätz und viel Nach dem Motto, du schreibst mal irgendwann, es ist schon alles gesagt worden, nur nicht von jedem. Und das, im Grunde, und das ist im Grunde das Zeug, du warst die Einzige, die immer zugehört hat und da drinnen geblieben ist. Da kannst du ruhig ins Restaurant gehen, da kommt nichts mehr. Es bleibt alles so, wie es ist. Und es wird ja auch übertragen, und insofern kriegst du das mit. Das war für dich ja bestimmt auch eindrucksvoll, das zu erleben. Aber wir kommen nochmal zurück zu der Frage, wir hatten ja die Situation, diese komplizierten Verhältnisse in Thüringen. Ich sage immer, Thüringen ist im Grunde genommen für Deutschland so eine Art Lehrwerkstatt, weil man alles das hat, was Probleme sind und was man verändern kann und auch Ideen, wie man das verändern kann, kann man hier praktizieren, weil wir eben auch Minderheitsregierung, weil wir diese, jetzt im Augenblick haben wir eine Regierung, die gar keine Mehrheit hat und so weiter. Das ist sehr spannend eigentlich und das spricht auch für eine Veränderung im Umgang miteinander. Aber ihr habt im Grunde genommen in der Situation, wo man eine neue Regierung wählen wollte, diese sensationelle Geschichte erlebt, dass in der Wahl der Kemmerich gewählt worden ist als Ministerpräsident. Was, ich weiß nicht, wie kannst du das nochmal mit den Zuschauern erklären, wie es da eigentlich dazu gekommen ist?
Tja, wie ist das dazu gekommen? In den ersten beiden Wahlgängen hat Bodo Ramelow nicht die Mehrheit gekriegt, die er sich erhofft hatte. Nach meiner Kenntnis hatte er für den ersten Wahlgang 4 Stimmen sicher aus dem konservativen Lager, die ihn wählen wollten. Und die haben es offensichtlich nicht getan.
Ja.
Ja, und dann kam eben die Situation, dass Thomas Kemmerich immer gesagt hat, wenn die AfD einen Kandidaten aufstellt, einen eigenen Kandidaten, dann würde er kandidieren.
Im dritten Wahlgang.
Im dritten Wahlgang. Und dann kam im dritten Wahlgang der AfD-Scheinkandidat, was ja, sag mal, unterm Strich offiziell keiner wusste, aber es waren, da war ich auch wieder naiv, ich wusste es auch nicht. Mhm. Aber die Linken wussten es offensichtlich. Ja, und dieser Scheinkandidat ist ja nicht gewählt worden von seinen Leuten, die ihn aufgestellt haben, sondern das Ziel des bürgerlichen Lagers war, womit man mit meinem Namen geworben hat, was ich aber gar nicht so gesehen habe, Ramelow muss weg.
Ja.
Und wenn man das erzielen wollte, dann muss ich nur eins und eins zusammenzählen. Dann muss die AfD so wählen, wie sie gewählt hat. Ja. Und das war offensichtlich der Linken klar, dass das so kommen wird. Denn die Proteste begannen ja eine Viertelstunde nach der Wahl vom Thüringer Landtag mit fertig produzierten Plakaten. Also die müssen vorproduziert gewesen sein. Kemmerich nicht mein Ministerpräsident.
Ja.
So schnell kann man keine Plakate produzieren.
Ja, also ich bin da nicht sehr in der Tiefe nicht informiert, war nur so allgemein. Aber am Wahlabend hatte der Moring angedeutet, dass man mit den Linken reden muss. Ja? Und so wie ich das mitgekriegt habe, waren da auch Absprachen, dass es im Grunde genommen in irgendeiner Weise zu Lösungen gibt im Interesse des Landes. Das ist ja der Vogel immer, zuerst das Land und dann die Partei. Und soweit ich das beurteilen kann, war man im Grunde genommen durchaus eingestellt darauf, dass man jetzt einen Dialog führen muss und sowas, was später ja bei rauskam, Duldung, ne, in irgendeiner Form, was der Vogt dann ja gemacht hat. Das war auch die Idee von Moring, aber der hatte auch im Vorfeld, soweit ich das gehört habe, auch davor gewarnt, jetzt im Grunde genommen nicht diesen Dialog zu suchen, sondern weiterhin Ramelow muss weg. Also links und rechts macht man auf jeden Fall gleich, vergleicht das. Dann hat man dieses Erlebnis gehabt. Und dann haben wir etwas Einzigartiges in der Demokratie in Deutschland erlebt, was insgesamt keinem so richtig aufgefallen ist. Es ist ein Votum eines Parlaments passiert. Da ist einer jetzt Ministerpräsident geworden, obwohl er nichts richtig an der Hacke hatte. Also eine Regierung oder irgendetwas oder ein Regierungsprogramm oder gar nichts. Also ich habe immer gesagt, der Der Kemmerich wollte letztendlich nur das Geld für als Ministerpräsident für die zukünftige Rente haben. Das war sozusagen ein Joke für ihn und eine Einnahmequelle oder so. Das ist ein kleiner Gag. Ich habe immer gefragt, hat er denn jetzt schon sein Gehalt zurückgezahlt oder so, was er da bekommen hat? Oder hat er die Rentenansprüche auch für den Ministerpräsidenten? Keine Ahnung, weiß ich nicht, interessiert mich auch am Ende nicht mehr. Aber wir kamen dann dazu, dass die Frau Merkel, ich glaube aus Spanien oder wo war sie?
Südafrika,
sagte ja, dieses Ergebnis muss rückgängig gemacht werden. Dann ist ja Moring in der CDU mal rausgeflogen, relativ oder kaltgestellt worden. Kramp-Karrenbauer ist kaltgestellt worden. Das war ja eine richtige Revision der ganzen Abteilung. Und dann kam es ja auch letztendlich dazu. Ne? Dann wurde das korrigiert. Das ist ja ein einmaliger Prozess, dass jemand vom Ausland aus sagt, das muss korrigiert werden. Und dann kam der Lindner, das war jetzt wiederum deine Partei, und sagte hier, das muss passieren. Und dann steht drin in der Kemmerich, nachdem er gesagt hat, ich mache alle Regierungen platt, wo die FDP drin ist, wenn du nicht zurücktrittst und so weiter.
Dann nicht eher die Merkel kündigt dann alle Koalitionen.
Die Frau Merkel, genau, die Frau Merkel.
Das hat er gesagt, ja.
Das hat der Lindner dem erzählt, dass er du musst jetzt
zurücktreten. Das ist das, was er vor uns in der Fraktion gesagt hat. Es hat aber vorher ein Vier-Augen-Gespräch, was eine Stunde dauerte, zwischen Kemmerich und Lindner gegeben, was da gesprochen worden ist.
Naja, wissen die beiden, ne? Das Witzige ist aber, dass man eben vom Ausland her sagt, es muss geändert werden, dann wird es geändert. Und dann treten die an und dann sind natürlich Konstellationen entstanden, wo der möglicherweise gesagt hat, okay, jetzt haben wir eine Situation, dass manche Leute sagen, das geht doch so nicht. Man kann doch nicht einen Ministerpräsidenten wählen und die Kanzlerin sagt, das ist der Falsche, muss neu gewählt werden. Aber inzwischen haben wir das ja auch in Rumänien, glaube ich, gehabt. Dann sagt dann, wenn die EU sagt, das ist der Falsche, dann muss man eben nochmal wählen, bis der Richtige gewählt wird. Also das hat sich dann ja nachher in der europäischen Politik sogar fortgesetzt,
ja,
diese Einflussnahme.
Und ich meine, dass Angela Merkel eine Rüge gekriegt hat vom Bundesverfassungsgericht, das war mal eine Randnotiz in den Medien wert. Ne?
Ja, das ist
und
wichtig.
Und das auch dass man erst nachdem sie, glaube ich, schon gar nicht mehr Bundeskanzlerin war.
Das ist dann,
so lange hat man das rausgezögert. Genau. Ne? Im Prinzip hätte sich ein Bundesverfassungsgericht mit so einem grundgesetzwidrigen Äußerung eines Bundeskanzlers sofort auseinandersetzen müssen. Ja.
Das ist genau der Punkt, dass das im Grunde genommen jetzt, wenn sowas passiert, absolut verfassungswidrig, aber lange hinausgezögert, die Aktualität ist weg und dann kommt irgendwo so auf der dritten Seite, naja, da wurde sie gerügt vom Bundesverfassungsgericht und so weiter, dass man das so nicht machen kann. Aber das war schon insgesamt dann vergessen. Du hast ja dann im Grunde genommen in diesen Folge da auch dann die Situation dass du ausgetreten bist, hast dann die Einzelposition gehabt, hast Sachkenntnis in das Parlament reingebracht und hast dann auch eine Idee gehabt, dass man eigentlich im Dialog, die AfD hatte auch ein paar Leute, die nicht mit ihrer Partei übereinstimmten und die waren dann da freischwebend. Und du hast gesagt, man könnte ja auch einen Dialog machen. Du hast ja versucht, dann auch sozusagen Bündnispolitik im thüringischen Parlament zu erproben und zu machen und hast da so einen Weg begangen und da hast du auch spezielle Erfahrungen gemacht.
Ja, also uns ist es tatsächlich gelungen, unter den harten Randbedingungen, die auch die Geschäftsordnung des Thüringer Parlaments auferlegt, eine Gruppe zu gründen. Also wir haben sie damals Bürger für Thüringen genannt, die Partei. Ein Programm aufgestellt, was in der Tat noch nicht vertreten war im Thüringer Landtag. Ja. Und hatten damit eigentlich die Hoffnung, dass wir dort auch ein bisschen wachsen können und stärker werden können. Aber wie sagt man so schön, die politische Homogenität war dann halt doch nicht gegeben in der Gruppe. Und vor allen Dingen der Anlass, den beschreibe ich ja auch in dem Buch, des Auseinanderfallens war etwas, wo ich mir eingebildet habe, dass wir eine Homogenität haben. Es ging nämlich um die Beantragung eines Untersuchungsausschusses zu den Corona-Maßnahmen. Ja, und daran sind wir dann zerbrochen und gerade die größten Corona-Maßnahmen-Gegner, nicht Corona, Corona-Maßnahmen-Gegner in der Gruppe, haben dann die Aufarbeitung nicht gewollt.
Und da hast du festgestellt, bei aller Bemühung, auch mit gewisser, wie du sagst immer, Naivität, dass Wort und Tat nicht unbedingt übereinstimmen müssen und dass es auch viele Selbstdarsteller geht, die ihre eigenen Interessen in irgendeiner Weise im Vordergrund sehen, so wie viele ja auch im Parlament sind und da lieber drinnen bleiben wollen, damit sie noch den Rentenanspruch haben da insgesamt. Denn dadurch wird ja oft zum Beispiel das Versprechen, dass es im Grunde genommen nach einem Jahr dann Neuwahlen geben sollte im Thüringer Landtag, dass das nicht passiert ist, weil Linke dann gerne auch das Einkommen weiterhaben wollten und die AfDler auch. Also das ist eben eine Situation, da geht es immer ums Geld letztendlich auch.
Ja, unterm Strich ja, denn die Argumente, die sie daran gezogen haben, das war immer an den Haaren herbeigezogen. Und so ein bisschen Schraps hat den Hut verloren. Ne? Wir sind nicht schuld, aber die sind schuld. Ach nee, wenn die das gemacht hätten. Also da ist so ein Kasperle-Theater vollführt worden. Das war in meinen Augen einer Demokratie nicht würdig.
Ja, und dieses Thema Corona, ne, das war ja auch in deiner Zeit, wo du im Parlament warst. Ich selber hatte in dem Zusammenhang mit dem Bodo Ramelow auch hier ein Gespräch und so weiter. Und dann wollte ich ihn eigentlich sagen, was mich so verwundert, dass in diesem Prozess der Corona-Geschichte in so kurzer Zeit die demokratischen Rechte außer Kraft gesetzt worden sind, eine Institution einberufen worden ist, die keinerlei verfassungsmäßige Grundlage hatte, die Ministerpräsidenten mit der Frau Merkel zusammen und er da beteiligt war. Und da hat er mich stracks da in der Diskussion unterbrochen. Das war alles rechtens, das war alles rechtens, alles nach Verfassung und prima und so weiter. Da dachte ich, okay, kann ich jetzt vertiefen das Gespräch mit ihm da streiten oder nicht? Das ist aber wie in so einem Gespräch, da braucht man sich vertiefen. Aber da war er dann offensichtlich zutiefst von überzeugt, dass das wirklich voll demokratisch war. Aber das Problem ist ja bis heute klar herausgearbeitet worden. Die Aufarbeitung in eurem Gremium hat nicht funktioniert, aber es hat ja jetzt im Grunde noch eine ganze Reihe von Informationen gegeben. Wir hatten hier in Thüringen natürlich auch den Detmar, den Richter, der im Grunde genommen jetzt seinen Job verloren hat mit seinen Maßnahmen und so weiter. Eine Unzahl von verfassungsrechtlich sehr bedenklichen Vorgehensweisen. Und man weiß heute, dass alle Corona-Kritiker recht hatten mit all dem und diese sogenannte wissenschaftliche Untermauerung der ganzen Maßnahmen eine Luftnummer war.
Ja, aber da sind wir auch schon wieder bei Psychologie. Ne? Es ist so viel Angst verbreitet worden, dass die Menschen durch die Angst gut steuerbar waren. Und dazu muss ich etwas sagen, was Bodo Ramelow in meinen Augen sehr klug gemacht hat. Er hat sich die meisten Maßnahmen immer durchs Parlament absegnen lassen. Und da hatte er natürlich eine große Stütze in der CDU. Und jetzt kann man ja sagen, wie man will. Angela Merkel hat dafür gesorgt von der CDU, dass er Ministerpräsident gewesen ist. Und dann konnte die CDU ja ihre Stimme bei den Maßnahmen, die er umgesetzt hat, nicht verweigern. Ne? Mhm.
Also geben und nehmen.
Geben und nehmen. Ne? Und insofern, ich habe das in anderen Bundesländern nicht genauer verfolgt, hat er zumindest immer sich das Mandat des Parlaments für viele, viele seiner Maßnahmen geholt und gekriegt.
Ja, das ist auch das, was er dahinter verborgen hat. Das ist alles demokratisch gelaufen, also aus seiner Sicht. In seinem kleinen Stübchen hat das, in seinem Bewusstsein kann er erhobenen Hauptes kann er da sagen, nee, wir haben das immer diskutiert, ich habe ja volle Rückendeckung gehabt und so, das war jetzt nicht undemokratisch. Habe ich auch nicht über den Tisch gezogen, alles gut. Aber das Wesentliche ist natürlich, du hast jetzt gesagt, die Angst, das ist ja auch ein Teil der gegenwärtigen Politik, auch in dem Rückblick jetzt zu dem, wo wir sind. Wir haben eine Situation, erstens mal die Frage dass wir in der Demokratie Defizite haben. Und das hat sich in dieser Corona-Zeit sehr deutlich gezeigt. Dass, und auch die Wissenschaft jetzt herangezogen wird als Begründung. Und du bist Wissenschaftlerin und konntest das ganze Ding eigentlich fassen und hast dich auch sehr stark in diese Richtung da beworben und siehst auch im Grunde genommen, die Corona-Kritiker sind ja bis heute nach wie vor aus dieser Gesellschaft etwas ausgegrenzt. Sie haben zwar Recht bekommen in der Form, wie sie funktionieren, aber Detmar, dann Herr Ballweg und so weiter, der solche Sachen macht, die sind ja alle juristisch schwer verfolgt worden und auch in ihrer Existenz bedroht oder eben auch ihre Existenz ist im Grunde genommen vernichtet worden, nicht im Sinne von persönlicher, sondern wirtschaftlicher Situation. Ne?
Ja, das auf alle Fälle. Und ich beschreibe ja auch meinen Werdegang, denn am Anfang hat es mich ja auch überrascht. Ja, dann habe ich gedacht, oh Gott, ich hatte auch eine alte Mutter, die alleine war. Kann ich die jetzt besuchen, weil ich ja mit Menschen zusammen bin und so weiter und so fort. Aber ich kam dann, sag mal, sehr schnell darauf, dass etwas nicht stimmen muss. Und zwar durch diesen Ausspruch, Kinder sind potenzielle Gefährder des Allgemeinwohls. Da habe ich gedacht, nee, stimmt doch was nicht. Kinder sind Zukunft.
Ja.
Egal wie, Kinder sind immer Zukunft. Und wer so einen Spruch prägt, da stimmt was nicht. Und da habe ich dann angefangen zu recherchieren. Ja, und ich muss ja auch sagen, es gab ja viele Ärzte und Virologen, die uns Parlamentarier angeschrieben haben, die Landesregierung angeschrieben haben, die Hilfe angeboten haben, vernünftige Lösungen zu finden. Ich glaube, ihr hattet hier auch mal den Professor Hücke, der hat ja mit all seinem Wissen gekämpft, etwas zu tun. Und auch ich habe dann über das Coaching von ihm ein Konzept entwickelt, was ich der Staatssekretärin im Sozialministerium, der Frau Feierabend, vorgetragen habe, wie man Prophylaxe bei den alten Menschen, vor allen Dingen in den Heimen, bei Alten und Kranken betreiben kann, ne? Indem man zum Beispiel den Vitamin-D-Spiegel bestimmt und das aufpeppt, damit die Widerstandsfähigkeit gestärkt wird. Und das hat man im Wind geschlagen. Ja? Und es gab damals schon Studien, gerade bei Atemwegsinfekten, gab es große Studien mit 10.000 Probanden, ja, dass das wirkungsvoll ist. Nein, man hat es eben in den Wind geschlagen. Ne? Man wollte es nicht wissen. Und das war eben dann das für mich Schockierende, dass man so handelt. Ne?
Mhm. Ja, und du hast ja gesagt, die Angst und die Panik, die erzeugt worden ist in dieser Corona-Zeit, aber das hat sich ja jetzt dann anschließend weiter fortgesetzt. Wir haben ja dann im Grunde genommen die ganze Umweltthematik, rettet den Planeten, der Planet geht unter, die Abstiegsangst, die Verlustangst für den Arbeitsplatz und so weiter. Wir haben ja durchgängig jetzt nur solche Angstphänomene, mit der die Bevölkerung irgendwie ruhig gestellt wird.
Nee, gefügig gemacht wird, nicht ruhig gestellt wird.
Ja.
Ja, also wirklich gefügig gemacht wird. Denn ein Mensch mit Angst wartet auf Befehle. Ja, das ist das Normale. Mhm. Es gibt wenige Menschen, wie ich zum Beispiel. Ich habe mal zu Beginn meiner Unternehmertätigkeit habe ich den Begriff geprägt, Angst als Triebkraft. Ich habe so viel Angst gehabt, wo die Geschäfte nicht so anliefen, wie ich geplant habe, dass ich den größten Fehler meines Lebens gemacht habe, sodass ich dann aus dieser Angst, die bei mir entstanden ist, eine Triebkraft entwickelt habe. Und das ist nicht normal, das weiß die Psychologie. Die Psychologie weiß, dass Menschen mit Angst gefügig sind.
Und andererseits Angst als Warninstrument, Vorsicht, Achtung, Reaktion muss sein. Es kommt noch dazu, also die Angst, es kann auch eine positive Triebkraft sein, ja, nur wie die benutzt wird. Also wenn du sie erdrückend, ich kann sowieso nichts machen, nur die Angst und dann bleibt die Angst. Wenn die Angst aber diese normale Angst ist, dass man sagt, wie du jetzt im Unternehmen merkst, dass wir müssen was machen, dann wirst du angeregt, darüber nachzudenken, was muss man dann machen, was kann man machen. Also da gibt es ja innere Energie, wird dann freigesetzt.
Ja, das ist richtig. Aber ich denke mal, wenn die Angst wirklich aus allen Richtungen kommt und die Existenzangst, es gibt ja zwei Dinge, wenn ein Mensch Angst hat, sich totstellen oder kämpfen. Mhm. Und die meisten stellen sich tot und warten, bis die Gefahr vorbei ist.
Ganz klar. Ich denke, ja. Also, das ist im Grunde nur so ein Nebenaspekt. Aber ich glaube, es gibt so eine natürliche Angst, die positiv ist. Es ist das, was im Menschen drin ist, dass er gewarnt wird. Also Vorsicht, Vorsicht. Also was auch immer. Ne? Man kann die erahnen oder so etwas. Oder man gibt einen Angriff und dann muss man reagieren. Und es gibt die Angst, die dir eingeredet wird auch, dass du das hast, obwohl du die gar nicht hast. Aber dann eben vieles aufgerufen wird, zu sagen, hey, aber du wirst bedroht, du musst gucken und du musst dich jetzt zurückhalten.
Naja, das ist ja auch dann, wenn man kommt mit Spezialwissen. Ja? Das sind Argumente, die ich oft gehört habe, wenn ich mit Menschen diskutiert habe, warum sie sich impfen lassen. Wenn die STIKO das empfiehlt, das sind doch Menschen, die Ahnung haben. Genau. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe Angst vor dieser Krankheit. Ja. Die Fachleute
die haben mir
empfehlen
gesagt, genau,
es mir.
Muss man machen.
Also tue ich es.
Ja? So.
Und genauso hat das eben funktioniert auch mit dieser Umweltgeschichte alles. Ne? Man hat künstliche Angst geschürt vor der Atomenergie. Man hat künstliche Angst, das CO2 zu einem Gift erklärt, mhm. Ja, muss ich einfach so sagen. Ne?
Ja.
Vor allen Dingen, wenn wir uns angucken, die Konzentration von CO2 in unserer Atmosphäre. Also wenn sich das um 0,4% oder 0,04% ändert, ändert sich nicht die Absorptionsfähigkeit der Atmosphäre für Infrarotstrahlung. Ne? Und dann muss man eben sagen, CO2 ist ein Rohstoff und kein Gift, sondern CO2 gehört in den Kreislauf. Unsere Welt würde untergehen, wenn es kein CO2 gäbe, denn alle Pflanzen konsumieren CO2, das ist Photosynthese, haben wir früher in der Schule gelernt. Ich weiß nicht, ob es heute noch gelehrt wird, ne? Dass Sonne, CO2 und Chlorophyll Sauerstoff produziert,
ja.
Und das Wachstum der Pflanzen. Ja. Der Sauerstoff würde auch knapp werden, wenn wir gar kein CO2 hätten, was durch die Pflanzen in Sauerstoff verwandelt wird. Ne. Das ist, sag mal, so eine Masche, wo ich sage, ja, mit ungebildeten Menschen geht das.
Ja, das ist das nicht nur ungebildet, je nebulöser, weil vom Verständnis die Leute das nicht verstehen, kannst du denen einreden, dass es ein Gift ist und dass es bekämpft werden muss. Ich sage nur eine kleine Episode. Ich war beim Hautarzt und ich sage, was machen Sie denn da? Ja, wir testen den CO2-Gehalt Ihrer Haut. Ach, sage ich, wenn ich jetzt zu viel habe, muss ich Steuern bezahlen oder so. Das wäre eine neue Möglichkeit, da noch eine Steuer draufzuhauen, weil wir ja CO2-Steuer überall bezahlen müssen. Und das ist ja nur ein Trick, im Grunde den Leuten weiß zu machen, dass es richtig ist, und zwar für eine gute Sache, weil der Planet gerettet wird. Aber in Wirklichkeit geht es nur darum, dass man mehr Geld aus den Leuten raushaut.
Und da muss ich eben sagen, und auch da sind die deutschen Ingenieure und Wissenschaftler kreativ gewesen. In Deutschland sind Braunkohlekraftwerke entwickelt worden, die null CO2-Ausstoß haben,
ja,
die aber nie ans Netz gegangen sind. Ja? Also nach meinem Kenntnisstand ist das eine, was in Sachsen gestanden hat, nach Kanada verkauft worden. Und in Hamburg soll noch eins fertiggestellt sein, das bis heute nicht ans Netz gegangen ist. Ja? Und dann frage ich mich, Leute, was soll das? Ne? Und da muss man auch nur bei dem Herrn Farnhold nachlesen, der ja mal Umweltsenator in Hamburg war. Der hat ja sehr, sehr viele Bücher geschrieben und Fakten zusammengestellt, was wirklich für Blödsinn gemacht wird, politischer Blödsinn, und was wissenschaftlich und technisch, wo sich die Menschen in unserem Land ganz viele Gedanken gemacht haben, ja, was einfach blockiert wird.
Mhm. Du hast jetzt letztendlich durch deinen Werdegang und durch das politische Aktivsein in Thüringen eigentlich einen familiären Weg weitergeführt, weil aus deiner Familie, der Großvater war auch im Parlament und hat auch im Grunde Dinge gemacht. Wenn du das jetzt mal sozusagen aus der familiären Gesamtsicht und aus deiner persönlichen Gesamtsicht siehst, wenn du jetzt Resümee ziehen würdest, Strich drunter, Wo ist jetzt deine gegenwärtige Position? Das waren Erfahrungen, du hast was gelernt, das hast du immer schon gemacht, wissenschaftlich und so weiter, hast Erfahrung aufgesaugt und hast das in den inhaltliche oder gedankliche Veränderungen umgebracht. Was hast du daraus gelernt aus der ganzen Zeit?
Ja, also ich denke, die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir Menschen nicht alles, was uns präsentiert wird, kritiklos hinnehmen sollen.
Ja.
Es ist wichtig zu hinterfragen. Und das war dann auch ein Grund, warum ich mich dann doch durchgerungen habe, dieses Buch zu schreiben, weil ich zum Beispiel von meinem Urgroßvater wenig Dokumente habe und ich so viele Fragen an ihn gehabt hätte, wie er es wahrgenommen hat, wie er es erlebt hat. Ich habe viel aus den Archiven von seinen Parlamentsreden rausgeholt. Da habe ich mehr rausgeholt als unter seinen persönlichen Aufzeichnungen, die im Privatbesitz waren. Ich denke, es ist einfach wichtig, solche Sachen darzustellen, aufzuschreiben für die nächsten Generationen. Denn für mich ist es schön, wenn ich persönliche Erfahrungen gesammelt habe, ist das toll. Aber wo ist der Nutzen? Der Nutzen ist darin, dass man diese Erfahrungen teilt, die mit Menschen teilt, dass die auf diesen Erfahrungen aufbauen können. Und da bin ich mir sicher, da wird jeder, der in dieses Buch reinguckt, andere Schlussfolgerungen ziehen für sich. Aber ich glaube, genau diese Vielfalt macht ja dann auch die mögliche Entwicklung der Menschheit aus. Ne? Wenn wir alle in eine Richtung marschieren unter einer zentralen Führung, das wird scheitern, denn das hat die Geschichte immer gezeigt, wenn zentrale Diktatoren waren, auch das tausendjährige Reich ist keine tausend Jahre alt geworden. Ne? Und das war schon immer so und deswegen bin ich davon überzeugt, dass die breite Masse, die Pluralität wichtig ist und auch die Meinungsfreiheit. Ne? Das, was ich zurzeit in diesem Land beobachte, macht mir richtig Angst. Ne? Wenn ich heute habe ich jetzt gelesen, dass von Achtgut irgendein Journalist vom Staatsschutz beim Staatsschutz angezeigt worden ist, nur weil er ausgegraben hat, dass alles für Deutschland die Überschrift in einer sozialdemokratischen Zeitschrift war und die Zeitschrift veröffentlicht hat. Ja, man muss doch zur Geschichte irgendwo stehen und man muss sich kritisch auseinandersetzen können mit, die Welt ist nicht schwarz und weiß. Und ich bin immer der Meinung, jeder Mensch hat Stärken, hat Schwächen und das muss man dann solide aufarbeiten können. Und man muss auch zu Schwächen und Fehlern stehen können. Ja? Und das ist das, was mir absolut in unserer Gesellschaft fehlt. Und das muss ich eigentlich sagen, das habe ich schon als Unternehmerin beobachtet. Der Umgang mit Fehlern in unserem Land, der ist so reformbedürftig. Weil Fehler sind die Grundlage für neue Erkenntnisse und Innovationen. Ich habe mal einen Kunden gehabt, der bei mir einen Audit gemacht hat. Und der sagte zu mir, Frau Bergner, wissen Sie, was Erfahrung ist? Und da sage ich, wenn Sie mich so fragen, dann weiß ich das sicherlich nicht. Und da sagt er, Erfahrung ist die Summe aller Fehler, die man selber gemacht hat. Und das fand ich einen ganz tollen Spruch. Das
ist ein schöner Satz, ja. Ich denke, du hast für diejenigen, dieses Buch ist wirklich, wenn man es will, und es ist sehr dick, aber es ist, kann man auch als Politkrimi betrachten, weil es so viele Komponenten hat von jemandem, der in einer Naivität, was verändern will, mit frischem Geist und so weiter und dann nach wie vor einen Nackenschlag nach dem anderen kriegt. Also das ist die Beschreibung des wirklichen Lebens und aus dem reichen Erfahrungsschatz mit einem sehr humanistischen Ansatz, etwas für die Gemeinschaft zu machen. Und was mich am Ende sehr betrübt hat, ist, wo du schreibst, ich schreibe jetzt nicht etwas auf, wo ich dann sage, das darf nur nach meiner Lebzeit veröffentlicht werden, weil du hast das weggelassen, was du meinst, was man nicht machen kann, weil das zu Problemen führt. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo man nicht alles sagen kann. Das ist betrüblich und du hast dich die ganze Zeit bemüht, Dialog zu führen, wurdest dort auch dafür kritisiert, dass du jetzt mit der AfD reden konntest oder so etwas. Wir sind eigentlich in unserer Demokratie und du hast auch gesagt, wir sind mit der Entwicklung im Augenblick, können wir nicht zufrieden sein. Wir haben noch viel vor uns, um wirkliche Demokratie zu leben und zu üben und auch zu bewirken.
Naja, ich habe ja schon Probleme damit, wenn man sagt, unsere Demokratie oder wirkliche Demokratie. Mhm. Ja. Es gibt, wenn man das wissenschaftlich wieder betrachtet, verschiedene Demokratieformen. Ja. Ne? Es gibt die repräsentative Demokratie, es gibt die plebiszitäre Demokratie und es gibt die Basisdemokratie, ja, die sich ja sehr voneinander unterscheiden. Mhm. Ne? Und wir leben eben in einer repräsentativen Demokratie, die, wo ich sage, nach meinen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, auch historisch gesehen, ganz schnell sich in eine Diktatur verwandeln kann, weil es kein Vetorecht der Bürger gibt. Ja, die Bürger wählen einmal alle 4-5 Jahre. Und was sich in den 4-5 Jahren ergibt, man gibt in dieser Zeit die Macht ab. Und das haben wir in der deutschen, auch in der nationalen Geschichte schon oft erlebt, dass dieser Zeitraum ausreichend ist, um demokratische Gesetze aushebeln zu können und Diktatoren zur Macht zu verhelfen. Wichtig wäre an der Stelle eine plebiszitäre Demokratie, das heißt eine Bürgerdemokratie, wo es ein Vetorecht der Bürger gibt, wie wir das zum Beispiel in der Schweiz haben, ne, wo die Parlamentarier zwar Gesetze verabschieden, aber das letzte Wort hat der Bürger, indem er dann abstimmt, ist er mit diesem Gesetz einverstanden oder nicht. Und das ist auch ein ganz anderer Erfolgsdruck, den die Parlamentarier dann haben, weil sie wissen, es gibt nochmal ein Qualitätssiegel, entweder bestanden oder nicht bestanden, durch die Wahl. Ne? Und was ich in der Schweiz auch, sag mal, sehr gut finde gegenüber unserem System, ist, dass in der Schweiz die Parteien mit den 3 oder 4 meisten Stimmen gezwungen werden, eine Regierung zu bilden. Nicht wie wir das hier in Deutschland haben, dass man eben klüngelt und sich Parteien sucht und dann, ich sage jetzt mal sehr ketzerisch, Posten gegen Inhalte tauscht. Mhm. Ja, das ist ja so, wie der Bürger das wahrnimmt und wie ich das auch durchaus wahrgenommen habe. Ne? Und das würde eben konkret für Thüringen heißen, dass eben die AfD, die CDU und die Linken zusammen regieren müssten.
Ja.
Und da kämen wir zu ganz anderen Gesetzen, weil die sich nämlich zusammenraufen müssten.
Exakt.
Sie müssten Kompromisse finden und wir würden da auch wesentlich mehr den Interessen der Bürger entsprechen.
Exakt, für das Land, für die Interessen der Bürger. Und deswegen, nachdem du ja diese Erfahrung gemacht hast, engagierst du dich jetzt doch sehr stark auch für das Thema, unsere demokratischen Verhältnisse dadurch noch zu verbessern, indem man die Möglichkeiten der Thüringer Verfassung weiter ausbaut, dass man Volksbegehren und Volksentscheide auch in dem Quoren runterbringt, dass jeder Bürger mehr Rechte bekommen muss, dass Gesetze nochmal durchaus auf den Prüfstand gestellt werden können. Und was ja durchaus eine vernünftige Idee ist und was die Verfassung auch hergibt, wenn man die Quoren entsprechend anpasst, dass es überhaupt sinnvolle Bewegungen gibt, um da möglicherweise noch stärkeren Einfluss vom Volk her nehmen zu können.
Ja. Das ist sicherlich was ganz Wichtiges und wo ich auch jeden Menschen in diesem Land ermuntern möchte, darüber nachzudenken und diese Bewegung mit zu unterstützen.
Und das möglicherweise, vielleicht als Schlusswort, möglicherweise an jeder Stelle zu versuchen, das zu machen, die Bürgermeinung durch solche plebiszitären Maßnahmen deutlich zu machen und dass das vielleicht auch daneben gehen kann, weil man nicht die Quoren erreicht hat, aber dass das der Weg ist, wo der Bürger sich wenigstens mit den jetzigen Verhältnissen doch auseinandersetzen kann und sagen, nee, wir wollen eigentlich manches anders haben.
Ja, also wir brauchen das letzte Wort des Bürgers bei gesetzlichen Regelungen.
Genau. Dann wollen wir hoffen, dass wir da auf dem Weg irgendwo einen Schritt vorankommen. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich hoffe, es war für Sie auch informativ. Und wir werden in absehbarer Zeit vielleicht die Gesprächslinie wieder weiter fortsetzen. Vielen Dank, dass du uns zur Verfügung gestanden bist. Dieses Buch ist käuflich zu erwerben und es ist zu empfehlen. Wie gesagt, es kann auch als Politkrimi gelesen werden. Danke.
Dankeschön.